ARD Sounds.
Was ist Mode anderes als reinschlüpfen in eine Farbe? Die einzige Möglichkeit der Metamorphose für uns Menschen: Hülle, Verkleidung. Einmal rot, einmal blau, einmal gelb oder schwarz. Nur Chamäleons haben ein ähnliches Potenzial, sind dafür aber abhängig von ihrer Umgebung. Wir nur von unseren Kleiderschränken und Schneiderinnen.
Mich interessiert das, dass auch sowas ist, was an sich scheint es ja oberflächlich, es ist auch an unserer Körperoberfläche. Aber ich glaube, die meisten Menschen verbringen wirklich viel Zeit damit zu überlegen, was sie anziehen. Also irgendwie wollen wir uns schon verwandeln.
Auf dem Tüll sind gehäkelte Applikationen anzubringen. Ammoniten aus bunten Fäden. Das Ding, das noch kaum einem Kleid ähnelt, ist eigentlich durchsichtig. Was eine drunter anhat, um sich weder nackt vorzukommen noch lächerlich, weiß ich nicht. Es muss so genäht werden, dass die Stiche unsichtbar sind. Bei aller Transparenz. Knöchellang, über der Taille gerafft. Mehr denn je sollen Bräute heute wie Prinzessinnen ausschauen.
Die österreichische Autorin Andrea Grill ist zu Gast im Podcast Buchgefühl. Und Mode, das ist ein großes Thema in ihrem Roman, das sie aus zwei Perspektiven erkundet. Da ist die italienische Näherin und die Journalistin aus New York. Sonnenspiel heißt der Roman. Und weil mich so überrascht hat, wie viele Themen Andrea Grill in ihm verwebt, Erotik und Freundschaft, Verbundenheit zwischen Mensch und Natur, Autonomie und Einsamkeit, darum will ich Ihnen dieses Buch heute vorstellen und Sie mit ihm nach Italien locken. Marie Schöss begrüßt Sie zu Lesung und Gespräch. Andrea Grill, Sie führen uns in diesem Roman ans Meer, nach Apulien. Warum?
Es ist so, dass für mich Italien ein sehr wichtiges Land ist. Es ist mir sehr, sehr nahe. Also es wird vielleicht komisch klingen, aber es ist mir näher als Österreich, obwohl ich in Österreich geboren bin. Und als ich zum ersten Mal dort war mit 13, mit meinen Eltern nur ein paar Tage, habe ich mich eigentlich total verliebt. Ich habe danach in Italien studiert und insgesamt habe ich 6 Jahre meines Lebens als Erwachsene in Italien verbracht, an verschiedenen Orten. Das ist vielleicht das, was mich mit Italien verbindet, diese Sprache. Ich übersetze auch aus dem Italienischen, ich lese sehr viel Italienisch. Ich fühle mich dem sehr nahe, ich bin irgendwie anders, ich bin lebendiger in Italien als zu Hause und auch die Sprache kommt mir vor, ich kann klarer sprechen, wenn ich auf Italienisch spreche. Ich schreibe auch Lyrik auf Italienisch oder manchmal kürzere Texte. Warum es aber für den Roman Italien sein musste, hat jetzt eigentlich vielleicht auch weniger romantische Gründe. Ich wollte über Kleidung schreiben, über Mode, über unsere zweite Haut, die uns bedeckt und die uns ja so nahe ist wie eigentlich sonst nichts. Und da kam ich dann auch schnell gedanklich auf Italien, doch irgendwie auch so das Modeland schlechthin, weil ich auch dahinter gekommen bin, dass das, auch wenn es Fiktion ist, schon tatsächlich auch so ist. Es gibt Frauen wie die Heldin, wie die Näherin des Romans, die sehr schlecht bezahlt, ein kleines Rädchen, aber sehr wichtiges Rädchen in der italienischen Modeindustrie sind.
Mit dieser Figur der Näherin Loredana beginnen Sie ja auch Ihren Roman. Und das ist eine Frau, die lebt zwar nah am Meer, aber die weiß, dass dieses Meer eigentlich toben muss, damit eine Einheimische wie sie nicht vergisst, dass es irgendwo auch noch dort ist. Und das hat mich auch nochmal fragen lassen, aus welcher Perspektive wollten Sie denn überhaupt auf Italien schauen in diesem Roman?
Schon aus der Perspektive einer Frau, die dort lebt, die aufgewachsen ist in Süditalien, die dort lebt, wo andere hin auf Urlaub fahren. Ich bin im Salzkammergut aufgewachsen in Österreich und das ist auch eine Gegend, wo ich manchmal bei Interviews früher gesagt habe, ich komme dort her, wo andere Urlaub machen. Und ich kenne schon dieses Gefühl, dass es anders ist, wenn du dort immer lebst. Ich wollte im Grunde immer nur dort weg. Also sagen wir so, die Schönheit der Landschaft reicht nicht immer für ein ganzes Leben.
Ja, das ist ein schöner Satz. Und diese Heldin, die eben in Italien lebt, Loredana heißt sie, das ist nicht die einzige zentrale Figur in ihrem Roman, denn zu Besuch ist eine Modejournalistin aus den USA, die schreibt für die New York Times unter anderem, aber hauptsächlich. Und die würde sich selber, so lässt sie sich vielleicht ganz gut zuerst beschreiben, nie als so eine einfach naive Urlauberin beschreiben. Die legt zum Beispiel Wert darauf, dass sie sehr gut Italienisch spricht, dass sie auch vertraut ist mit den europäischen Kulturen und Sprachen. Können Sie mal beschreiben, mit welchen Erwartungen oder Hoffnungen diese Figur anreist?
Also erst einmal fährt sie schon auf Urlaub dorthin, aber sie ist sehr gut vorbereitet, sie kennt sich sehr gut aus. Sie will sich eigentlich schon entspannen, aber sie will auch, und das ist etwas, was ihr ganzes Leben lang eigentlich auch schon ist, sie will immer schon auch dazugehören und eben nicht so nur die Touristin sein. Sie will auch wirklich was erfahren, erleben und mit den Menschen eigentlich in Kontakt kommen. Also für diese Figur ist das schon von ihrer Jugend an eigentlich ein Wunsch. Und dann kommt sie aber schon nach ein paar Tagen eigentlich auf ihrem Weg zum Strand von ihrer Unterkunft her, wobei sie aber auch eine sehr vielbefahrene Straße überqueren muss, wo es auch sehr laut ist und wo viele Lastwagen fahren. Dort sieht sie dann Loredana in einem Garten stehen und ist von der Frau total fasziniert und sie weiß selber auch nicht mehr wirklich, was mit ihr geschieht, weil das für sie doch etwas Besonderes ist, wo sie das Gefühl hat, das ist mir noch nie so passiert. Also es überkommt sie wirklich und sie muss dauernd an sie denken und sie will mehr über sie erfahren und sie sucht sie. Sie geht dann wieder vorbei und hofft, sie noch einmal zu treffen, aber irgendwie ist die, wie das bei solchen Figuren dann sein muss, die ist dann verschwunden.
Ja, Loredana, Sie haben gerade gesagt, die ist dann verschwunden, wie es sich gehört für so eine Figur. Sie ist ja aber auch ganz klar abweisend. Also man hat wirklich das Gefühl, sie erkennt in ihrem Gegenüber eigentlich das, was diese Frau nicht sein will, nämlich die naive und nervige Touristin, die sich den Einheimischen aufdrängt. Und Stella aber ist wirklich sofort angezogen. Warum eigentlich?
Sie ist angezogen von dem ganz anderen, das sie nicht hat, das sie sofort spürt, von dem, wie diese Frau Loredana mit den Pflanzen umgeht, wie sie spürt, dass die so verbunden ist mit diesen anderen Wesen, die keine Menschen sind. Und die New Yorkerin hat das eigentlich nicht. Die kocht niemals, sie geht immer essen. Sie merkt auch, da ist eine Familie und sie hat schon auch selber eine Familie, aber nicht so wie diese Frau. Die Frau hat 3 Kinder. Das weiß sie am Anfang noch nicht genau, aber sie spürt da was. Ich denke, es ist schon auch dieser Gegensatz. Stella, die ist eigentlich jemand, die nicht wirklich zu etwas gehört, zu einer Gruppe, und sie hat ihr Leben auch so gestaltet, aber sie ist an einem Punkt, wo sie das eigentlich stört. Mhm. Und sie stellt sich vor, dass das Leben der Loredana so ist, dass die dazugehört und dass das dann eigentlich erstrebenswert ist, besser ist.
Es führt schon so ein bisschen zu einer Frage, die ich Ihnen gern stellen würde, weil auf den ersten Blick sind diese zwei zentralen Figuren ja unterschiedlicher, wie man sie sich nur denken kann. Also Loredana mit den 3 Kindern, die lebt bei den Eltern, weil ihr Mann verunglückt ist. Und Stella dagegen ist von niemandem abhängig und auch für niemanden verantwortlich. Und dadurch eben auch, Sie haben es gesagt, nicht in der Art Gemeinschaft, in der man irgendwie Loredana auf jeden Fall verorten würde. Sind es für Sie auch wirklich nur 2 sehr unterschiedliche Frauen oder sehen Sie doch Verbindungen, die man so auf den ersten Blick eben nicht sieht?
Ich sehe schon viele Verbindungen und ich kann mir auch vorstellen, dass sich das Buch auch metaphorisch lesen ließe. Das sind 2 Varianten einer Persönlichkeit, die da geteilt sind. Es ist auch so, dass das, wie es erzählt wird, die Geschichte, wechsle ich immer die Perspektive. Und da merkst du dann auch manchmal, dass sie sich in manchem ähnlicher sind, als du zuerst denken würdest. Und ich sehe das so, dass das doch daher kommt, weil sie Frauen sind und sie das vereint, wie sie in der Gesellschaft wahrgenommen werden und dass sie an sich wahrscheinlich gerne freier wären.
Wie sich das Verhältnis entwickelt zwischen den beiden zentralen Figuren des Romans, dass in ihm eine Art Krimi, aber auch eine Liebesgeschichte steckt, das hat mich total überrascht. Aber gleich am Anfang hat mich die Autorin schon neugierig gemacht auf diese 2 so unterschiedlichen Frauen, Stella und Loredana. Deshalb hören Sie jetzt, aus Sicht von Stella, der New Yorkerin, das Kennenlernen zwischen den beiden. Die Schauspielerin Katja Amberger liest aus Andrea Grills Roman Sonnenspiel.
Sie trug ein Hochzeitskleid, als ich sie zum ersten Mal sah. Ich hatte vorgehabt, zum Strand zu gehen, da fiel sie mir auf. Zwischen Zypressen und den dünneren Stellen in der Hecke, die ihren Garten von der vielbefahrenen Straße trennte, an der entlang ich von meiner Unterkunft zum Badeplatz trottete. Der Weg war heiß und staubig. Nicht nur Autos, auch Lastwagen rasten vorbei. Und da stand sie. Minutenlang blieb ich stehen, gebannt vom Anblick dieser Frau. Sie hielt einen Schlauch in der Hand, goss die Olivenbäume und danach ein Gemüsebeet in einem blendend weißen Kleid. Der Saum blieb gerade so von der Ackererde verschont, strich aber über ausgeblühte Gräser, nahm Samen auf, wirbelte sie um ihre Knöchel, hakte kurz in irgendeinem Kraut, sprang weiter, während sie sich ab und zu bückte, mit den Fingern den Boden berührte, ein paar Gramm Erde aufhob, sie zerkrümelte, irgendwie zu testen schien. An den Füßen trug sie Sportschuhe mit dicken Sohlen. Deswegen blieb genug Abstand zwischen Dreck und Stoffkante, um das Textil nicht zu versauen. Ihre Bewegungen waren vorsichtig. Sie achtete auf das Kleid. Ungefähr 10 Minuten stand ich da, im Schatten einer Pinie, mein Handtuch über den Schultern, und starrte sie an. Sie, versunken in ihr Tun, merkte nichts. Tiefschwarze Haare, die sie offen trug, glitten in vielen losen Schwänzchen hin und her über ihren Rücken. Ich nahm mir vor, auf dem Rückweg wieder vorbeizukommen, mit einem guten Vorwand, der mir im Laufe dieses Strandtages einfallen würde, um sie anzusprechen, vielleicht sogar in ein Gespräch zu verwickeln. Ich begann dann mit dem Kleid, das Naheliegende ist manchmal das Beste. »Meine Güte«, rief ich ihr zu, durch ein Loch in der Hecke. Jetzt trug sie Jeans mit Rissen an den Knien und ein grün-weiß gestreiftes Spaghetti-Trägershirt. »Waren Sie das heute Morgen in diesem wahnsinnigen Kleid? Das Teil könnte sofort auf das Cover von Harper's Bazaar. Sowas hat die Welt noch nicht gesehen.« Sie schaute auf. Nicht sonderlich beeindruckt. Vielmehr so, dass sie mich merken ließ, ich war hier ein Fremdkörper und völlig überflüssig. »Es gehört meiner Mutter.« Eine schlichte Antwort. Und sofort wandte sie sich wieder dem zu, mit dem sie beschäftigt war. Sie erntete Erbsen. »Piselli«, fuhr sie endlich fort, als ich nicht wegging, sondern blieb, wo ich stand, den Kopf durch die Hecke gereckt. »Ein Reiher aus dem Ausland, ein komischer, zu vorwitziger Vogel«, so fühlte ich mich. »Ob ich welche wolle? Piselli?« Ich bejahte begeistert und überraschte mich damit selbst. »Geschenktes Gemüse? Was um Himmels Willen wollte ich mit Erbsenschoten anfangen?« Ich hatte hier nicht einmal einen Kochtopf, geschweige denn einen E-Herd. Und im Kochen mit Gas hatte ich keine Erfahrung. Das Zeug würde ich später wohl wegwerfen. Ja, ich gebe es zu, das dachte ich bereits, als ich mich durch die Hecke drängte. Pflanzenteile blieben an meiner Bluse hängen. Ich trat auf die Frau zu, zupfte kleine Blätter von dem Stoff und stellte mir schon vor, wie ich die Erbsen später, außer Sichtweite, in einen Müllcontainer werfen würde. Sie wickelte mir 2 Handvoll in eine Doppelseite Zeitungspapier, von dem einige Bogen neben den Beeten im Gras lagen, händigte mir das Päckchen aus, sagte, ich könne sie roh essen, sie seien süß. Dann hatte sie plötzlich genug von mir. Sie habe zu tun, sagte sie und scheuchte mich durch die Hecke.
Sie scheuchte mich durch die Hecke. Im Leben wäre die Geschichte damit zu Ende. Die Touristin würde einsehen, sie ist unerwünscht. Sie würde sich zurückziehen und weiter Urlaub machen. Im Roman ist das anders. Da geht an diesem Punkt alles erst richtig los. Was steckt für Sie in diesem Nicht-Loslassen-Können von Stella? Das habe ich Andrea Grill gefragt. Wie erklären Sie sich diese Beharrlichkeit?
Ich glaube, es hat auch eine kulturelle Komponente, weil ich auch gefragt wurde im Lauf der Entstehung des Buches, sowohl von der Agentin als auch später vom Verlag, kann da nicht eine Österreicherin vorkommen? Kann nicht doch eine Hauptfigur Österreicherin sein? Und nein, das geht nicht, die passt da nicht hin. Es kann irgendwo eine liegen am Strand, die nichts sagt, auf einem Handtuch. Für mich ging es nicht, weil das ist anders, die sind anders. Und ich habe zweimal längere Zeit auch in den USA gelebt, einmal in der Nähe von New York in New Jersey und einmal auch 2 Monate in New York City. Und das ist schon so, das sind schon auch zusammengesetzte Figuren. Also ich kenne schon verwandte Menschen, die eben dann nicht loslassen würden. Und ich finde das eigentlich auch was Tolles. Also vielleicht bin ich auch ein bisschen so, also dass ich nicht gleich loslasse, sondern ich bin neugierig, das interessiert mich und dann will ich dann nochmal hingehen. Aber es kommen halt auch Gefühle ins Spiel bei Stella und Gefühle sind doch, wie wir vielleicht alle wissen, was Starkes oder wie wir hoffentlich alle wissen, auch etwas sehr Starkes, was dich dann da wieder anzieht.
Bevor wir über die Gefühle richtig sprechen, will ich noch so ein bisschen in die Themen eintauchen, die dieser Roman aufmacht, weil sie können ja über die Begegnung dieser beiden Frauen sehr viele Themen eigentlich verweben in den Roman. Also Loredana, Sie haben schon gesagt, arbeitet als Näherin und damit ist der erste große Themenkomplex schon aufgemacht, nämlich die Mode. Mode als Lust am sich verwandeln, aber eben auch Mode im Sinne von Modeindustrie, die ausbeutet Mensch und Natur. Wie kamen Sie auf dieses große Thema?
Für mich ist Kleidung, Mode etwas, ich würde sagen, in gewisser Weise gehört es zu dem, was mich in meinem Leben schon sehr lange beschäftigt. Das hat auch ökologische Gründe, das ist eine Riesenindustrie. Ich würde auch sagen, es wäre also jetzt ökologisch schon besser, würden wir, sagen wir halt nicht nur 2 oder 3, sondern 5 Outfits haben und im Grunde würden die doch auch reichen für 5 Jahre, wenn wir sorgfältig damit umgehen. Also eine Frage wäre schon, was könnten wir denn tun, dass sich das kombinieren lässt, unser Wunsch nach verschiedenen Outfits und damit, dass wir den anderen Lebewesen nicht schaden, aber auch nicht uns selber, nicht denen, die das machen. Dann gibt's bei mir schon so eine gewisse familiäre Komponente, dass meine Großmutter eigentlich Schneiderin war. Die Zeit habe ich bei ihr zwar nicht so miterlebt, aber das war schon, hat dazugehört und ich war ihr sehr nahe und sie hat auch immer noch für uns was genäht und sie hatte eine alte Nähmaschine, die mit so Fußpedal betrieben wurde und mich hat das Gerät wirklich fasziniert und was sie damit machen konnte. Aber sie hat sich dann umschulen lassen zur Masseurin, weil das für sie als Beruf auch nicht mehr wirklich lukrativ war. Und das ist eigentlich so ein Beginn, dass dann auch im Salzkammergut schon in den 80er, 90er Jahren ich gesehen habe, wie sich das verändert. Zuerst haben die Leute alle noch selber ihre Ballkleider genäht oder die Schwestern und Cousinen. Und dann konntest du halt plötzlich in ein Einkaufszentrum fahren und dir irgendwas Günstiges kaufen, also Fast Fashion. Ja.
Aber Mode ist trotzdem in diesem Roman auch eben etwas sehr Reizvolles und etwas, was mit viel Lust auch verbunden ist. Worin liegt für diese Figuren, aber vielleicht auch ja für Sie sozusagen der Reiz an Mode?
Ich denke, es ist das, dass du deine Individualität so zum Ausdruck bringst, weil du dadurch, was du anziehst, anders aussiehst. Natürlich sehen wir auch so anders aus, wenn wir nichts anhaben. Aber es ist nicht so klar. Wir haben die Farben, wir können unsere Stimmung zum Ausdruck bringen. Aber ich denke, es ist schon was und ich glaube, da liegt vielleicht auch der Grund dafür, dass es mir Komfort, das Interesse nimmt sogar immer noch zu. Vielleicht haben wir immer weniger das Gefühl, tatsächlich als Individuum gesehen zu werden. Also nicht nur, dass wir alle gleich sind, sondern dass wir eigentlich alle verschieden sind und verschieden sein wollen und als verschiedene Individuen erlebt werden wollen. Und das ist für mich schon ein wichtiger Motor für das, was ich mache, für meine künstlerische Arbeit. Hängt für mich aber auch zusammen mit dem, was ich früher gemacht habe, als ich mich mehr als Biologin noch wirklich in der Forschung bewegt habe, wo mich das auch immer interessiert und fasziniert hat, wie Populationen auch von anderen Lebewesen. Das ist zwar eine Population, die du erkennen kannst, die haben was gemeinsam, aber jedes ist ganz anders. Jede Pflanze ist anders, jeder Schmetterling ist anders. Und das finde ich auch ästhetisch etwas so Wertvolles. Also da könnte ich in Begeisterung ausbrechen und denken, ist das nicht das Tollste überhaupt? Jedes Individuum ist anders.
Über die Schmetterlinge in Italien haben Sie Ihre Doktorarbeit geschrieben, ne?
Ja, genau. Und da war es auch so, ich habe da wirklich, also 3 Jahre lang dann immer, wenn sie die Flugzeit hatten, habe ich 100 Schmetterlinge immer gefangen, markiert und wieder losgelassen und wieder gefangen. Also auch eine gewisse Handarbeit und dann eben geschaut, wo ich sie wieder gefangen habe, wie weit sie sich bewegt hatten. Und da habe ich eben auch gemerkt, es gibt Schmetterlinge, die fange ich sehr oft, offenbar finden, die das irgendwie besser, fürchten die sich weniger, ich weiß es nicht. Also das ist ein Unterschied eben im Verhalten. Das ist wieder das. Natürlich würde man jetzt eigentlich nicht so sehr an die Individualität denken, aber sie sehen halt auch wirklich anders aus. Also wenn du 2000 Schmetterlinge einer Art in der Hand gehabt hast, dann weißt du einfach, dass die anders aussehen, ja.
Um diesem Reiz von Mode auf die Spur zu kommen, fällt im Roman selber auch der Begriff der Verwandlung und der Metamorphose. Ist das auch was, was aus Ihrer Sicht sozusagen das Versprechen von Mode ausmacht, dass da eine Art der Verwandlung im Alltäglichen möglich ist?
Sicherlich. Das ist auch etwas, das ich höre von anderen Menschen oder von Freundinnen, je nachdem, je nach Modebegeisterung, manche sogar sehr extrem, dass sie dann sagen, ja, dann gehe ich in das Geschäft, dann sehe ich das und dann komme ich wirklich, ich fühle mich total anders, wenn ich das anhabe.
Und all solche Fragen interessieren auch Stella, auch deshalb ist sie von dieser Näherin so angezogen, ist dann zunehmend auch interessiert an deren Arbeitsbedingungen, beziehungsweise Stella lässt sich dann den Plan einfallen, dass sie Loredana vielleicht näher kommen kann, wenn sie eine Geschichte über sie schreibt für die Zeitung, also über ihre Arbeitsbedingungen, über den Arbeitsalltag. Und als ich von diesem Plan las, also auch von der Begeisterung, mit der Stella dann plötzlich vorhatte, Loredana zu helfen durch diesen großen Artikel, da dachte ich mir schon, ganz schön übergriffig, diese Frau. Also vielleicht wird da sogar jemand, eben diese Näherin, zum Objekt gemacht von ihr. Ging Ihnen das auch so?
Ja, ich wollte schon auch darüber schreiben, was es bedeutet, wenn du sagst, ich möchte jemandem helfen, sei es ein Artikel oder irgendwas, weil ich habe das Gefühl, ich bin in der Position, das zu können. Und diese Hilfe ist einerseits, so sind wir, würde ich sagen, jetzt auch erzogen, ehrenvoll, ehrenhaft, dass du das machst. Andererseits maßt du dir doch auch an, du stellst dich eigentlich dann über diese andere Person in einer Art, in einem hierarchischen Verhältnis und sagst, ich weiß, wie wir das machen und ich werde das für dich regeln. Und meistens wissen wir nicht genug über die andere Person, um das wirklich sagen zu können. Und das war natürlich auch Absicht. Ich denke mir, ja genau, schreib mal drüber. Das ist doch wichtig, dass alle das erfahren, was da gemacht wird. Andererseits aber ist es eben sehr übergriffig und sie gibt ja auch nicht wirklich die Chance am Anfang zum Dialog. Sicher auch, weil sie so begeistert ist von dieser Idee.
Meine Idee für das Interview kristallisierte sich immer klarer heraus. Es ging nicht schlicht um ein Porträt, es ging um etwas Größeres. Beim Aperitivo hatten mir ihre Eltern beschrieben, unter welchen Bedingungen sie arbeitete. Sie waren seltsamerweise sogar irgendwie stolz darauf. Doch was ihr die Näharbeit einbrachte, war lächerlich. Von dem bisschen Geld konnte die Familie kaum den Alltag bestreiten. Die edlen Klamotten, die sie herstellte, könnte Loredana sich nie und nimmer leisten. Nicht nur an Hochzeitskleidern, auch an Abendkleidern, Sommerkleidern, Hosenanzügen und Blusen brachte sie die Finishing Touches an, die aus Bekleidung etwas Besonderes machten. Made in Italy. Daher hatte ich bisher bei der Firma gekauft. Europa, EU. Ich hatte erwartet, da würde unter anständigen Umständen produziert. War aber nicht so. Sozialleistungen gab es keine, hatten die Eltern erzählt. Nicht einmal sonderlich aufgebracht, sie fanden es normal. Mir machte es zu schaffen. Ich wollte das Leben nicht abschreiben, ich wollte es beeinflussen. Reportagen über Mode tun das, davon bin ich überzeugt. Mode entsteht im Zentrum der Gesellschaft, im Herzen der Verstrengelungen aller Menschen. An den Kleidern ist ersichtlich, wie viele Kriege gerade geführt werden, wie sehr die Frauen unterdrückt werden, die Minderheiten. Das, was wir anziehen, ist seit Jahrhunderten ein Indikator dafür, wie es uns geht. Ich witterte eine Story. Die Fallhöhe der Geschichte war groß. Das könnte die Titelseite holen. Oder ich machte etwas Längeres. Eine Reportage mit Fotostrecke. Fotos mussten unbedingt hinein. Sie war fotogen. Auch wenn sie mich um nichts gebeten hatte. Beziehungsweise eigentlich das Gegenteil davon, obwohl sie bisher abgelehnt hatte, interviewt zu werden. Ich konnte ihr helfen und musste das tun. Es lag in meiner Verantwortung. Davon würde ich sie noch überzeugen. Ich würde ihr Vertrauen gewinnen. Etwas an dieser Frau zog mich unwiderstehlich an. Ihre Probleme hingen mit der beispiellosen Aggressivität zusammen, die derzeit überall herrschte. Wie auf einem Gemälde von Escher war alles mit allem verbunden auf unserer globalisierten Erdkugel. Aber wie genau die Verbindungen liegen, scheint sich bei jedem Hinsehen zu verschieben. Kleider als Verbündete, um uns als Frauen zu definieren und zu stärken. So würde ich es aufziehen. Davon ausgehend skizzieren, wie die Geschichte des Feminismus mit der Entwicklung der Mode verknüpft war, dann einzoomen auf Loredana, ihre persönliche Geschichte, ihr Schicksal. Und wie wir es alle zusammen verbessern könnten. Wie wir alle zusammen dafür sorgen könnten, dass Fast Fashion aus den Regalen verschwindet. Es würde ein hoffnungsvoller Artikel werden. Mode als Vehikel, um die Gesellschaft zu verändern. Darüber würde ich schreiben. Ich tippte rasch ein Angebot auf meinem Telefon, nahm einen Schluck Cappuccino, schickte es an die New York Times. Wenn es Ihnen gefiel, würde ich meinen Urlaub in einen Rechercheaufenthalt umwandeln und länger bleiben als geplant. Die Zeitung antwortete innerhalb einer Stunde. Sie mochten meine Idee. Großes Potenzial fand man, überaus zeitgeistig. Mach mal, hieß es. Sogar Spesen dürfe ich verrechnen. Im Head Office meldete ich, mein Urlaub sei zu Ende, ab jetzt bliebe ich zur Recherche vor Ort. Ich stellte den Wecker, stand eine Stunde früher auf als bisher, saß schon auf der Terrasse, wenn Signora Lilly die Baracke aufmachte. Während ich einen Cornetto alla Marmelata aß und Latte Macchiato trank, fantasierte ich darüber, wie ich in einem nächsten Schritt eine Variante der Geschichte einem großen Modemagazin anbieten würde. Mein Plan war, Loredana zu helfen, aus dem zerstörerischen Rad rauszukommen, in dem sie momentan mitdrehte. Nicht nur ich, auch sie müsste Honorar bekommen für die Reportage. Harper's Bazaar wäre eine Option. Die Geschichte würde zu ihrem Programm passen. Oder die Vogue? Zu beiden hätte ich Kontakte. Fehlte nur noch der Kontakt zu Loredana. Ich dachte so viel über diese Frau nach, dass ich meinte, sie zu kennen. Aber das stimmte nicht. Ich wusste noch immer kaum etwas über sie. Sie glich einem schwarzen Loch, unbeschreiblich anziehend, aber nur durch die Auslassung erkannte ich ihre Umrisse. Ich hatte versucht, sie wiederzusehen, war noch einige Male am Garten vorbeigegangen, aber da war nie jemand gewesen. Sogar an der Haustür hatte ich geklingelt. Niemand hatte geöffnet. Einige Tage vergingen und ich machte nichts außer Filme schauen, Dokus über Mode. Das Bewusstsein für die mit der Modeindustrie einhergehenden Problematiken schien überraschend groß in Italien zu sein. Man stand Fast Fashion sehr kritisch gegenüber, wenigstens in den Filmen. Dann geriet ich in eine seltsame Lethargie. Ich litt an Selbstzweifeln. Was für eine Journalistin war ich, wenn es mir nicht einmal gelang, mich mit der Person zu verabreden, über die ich schreiben wollte? So leicht es gewesen war, die Zeitung von meinem Vorhaben zu überzeugen, so unmöglich war es, Loredana zu treffen. Um auf andere Gedanken zu kommen, verfiel ich auf eine Ablenkungsstrategie, die mir immer geholfen hat. Ich ging shoppen. Trotz meines Vorsatzes, mir Impulskäufe abzugewöhnen, fuhr ich mit dem Bus ins Nachbardorf, das die Einheimischen Stadt nennen. Ich könnte ja etwas Nützliches kaufen. Obst oder irgendein Buch. Meine Laune würde sich bessern. Mir würde die richtige Strategie einfallen, Loredanas Vertrauen zu gewinnen.
Eine Lesung aus dem Roman Sonnenspiel mit der Schauspielerin Katja Amberger. Und mit dem Plan beginnt eine Beziehung zwischen den beiden Frauen, die ich gar nicht so leicht auf einen Begriff bringen könnte. Sie haben vorhin von Freundschaft gesprochen, Andrea Grill. Ist es das oder wie würden Sie diese Verbindung beschreiben?
Also so ganz leicht fällt es mir nicht. Ich würde trotzdem sagen, Freundschaft, das haben Sie wirklich, zu dem Punkt kommen Sie. Es ist aber Freundschaft mit, also ich denke, in jeder Freundschaft ist auch eine gewisse Liebe und vielleicht auch eine gewisse erotische Komponente, egal wie sie dann ausgelebt wird oder nicht. Aber es gibt, denke ich, immer in der Freundschaft schon auch das, dass du eigentlich gern mit dieser Person im selben Raum bist, sonst würde es auch schwierig. Aber ja, es oszilliert zwischen Freundschaft und Liebe.
Ja. Und ganz zuerst entwickelte sich ja der Roman, und das war auch so ein Punkt, der mich überrascht hat, in so eine Spannungsrichtung. Und ich glaube, so viel dürfen wir verraten. Also Stella wird dann irgendwann sehr aufdringlich und Loredana antwortet dann darauf, indem sie sie kurzzeitig festnimmt sozusagen und in die Speisekammer der Familie sperrt. Wie kam das in das Buch rein? Haben Sie losgelegt mit dieser Idee oder kam das beim Schreiben?
Es war schon eine der Anfangsideen. Ich hatte diese Idee, es soll um Mode gehen in Italien und ich wollte, dass die Hauptfigur eine Näherin ist, eine Frau, die wirklich mit ihren Fingern den Stoff anfasst und die Stich für Stich etwas macht, die auch Spitzen häkelt und so weiter. Und dann begann es eher mit der Atmosphäre, auch vom Garten. Und dann kamen ihre Eltern, haben 50. Hochzeitstag und feiern das mit einem großen Fest im Garten. Und ihre Mutter passt immer noch in das Hochzeitskleid, in dem sie vor 50 Jahren geheiratet hat. Das waren wirklich so Anfangsszenen und Anfangsatmosphären. Und dieses Haus, ich wusste einfach, das hat auch so einen Ort, wo das Essen aufbewahrt wird. Das braucht eine Speisekammer. Und so ganz genau wusste ich es vielleicht nicht ganz am Anfang, aber ich habe dann schon schnell gedacht, sie werden in der Speisekammer stehen und dann denkt sich die Loredana so und jetzt bist du drinnen und geht schnell raus und dreht den Schlüssel um. Sie hat wirklich Angst vor diesem Artikel, vor dieser Frau und sie weiß eigentlich nicht, was sie machen soll und dann ist es so was Handfestes, dass sie sie einsperrt.
Genau.
Und festhält.
Genau. Sie hält sie fest und das ist schon überraschend. Genauso überraschend ist es dann auf so einer ganz ersten Ebene, dass Stella, nachdem sie da festgehalten und dann irgendwann wieder freigelassen wird, eben nicht die Flucht sucht, sondern bleibt so lange wie möglich eigentlich in diesem Haus und in dieser Familie. Und insofern wird das dann auch kein Buch, das irgendwie in Richtung Krimi abbiegt, sondern sich eigentlich wirklich dieser Beziehung zwischen diesen beiden Frauen widmet. Und mein Eindruck war, dass beide eigentlich durch die jeweils andere auf so Sehnsüchte oder vielleicht auch Leerstellen im eigenen Leben gestoßen werden. Sie nicken. Das heißt, sie sehen das auch so, was mich fragen lässt, welche sind das aus Ihrer Sicht?
Ja, es ist doch interessant, dass wir als Menschen oft, wir wollen genau das, was wir gerade nicht haben. Also wenn du jetzt sehr in einer großen Familie bist und zum Beispiel ein Fest zusammenfeierst, dann denkst du vielleicht, zumindest höre ich das auch oft im Freundeskreis, boah, diese Feste und diese vielen Leute und könnte ich doch endlich mal total alleine sein. Und wenn du das aber nicht hast, dann willst du genau das andere. Und ich weiß auch nicht, was es ist. Es wäre die Kunst, wirklich einmal das zu wollen, was wir haben und was wir erleben. Da gibt's wahrscheinlich Meditationstechniken dafür. Aber eine Schriftstellerin ist auch gerade, glaube ich, wiederum eine Person, die eben, sonst wäre sie nicht Schriftstellerin, die nicht zufrieden ist mit dem, was sie hat. In dem Sinn kann ich mich in beide sehr gut hineinversetzen. Und auf jeden Fall hat die Amerikanerin diese Sehnsucht schon auch nach einem Leben mit Familie und Kindern, wo sie schon weiß, das wird sich bei ihr nicht mehr ausgehen. Und ich finde das auch einen interessanten Punkt, weil du eigentlich ja denkst, sie hätte immer sich entschieden in ihrem Leben, aber wir überschätzen das vielleicht auch etwas oder gerade den Frauen. Wir sagen dann heute den Frauen, ja, ihr könnt ja so viel entscheiden, ihr seid ja unabhängig und verdient euer eigenes Geld. Aber wir haben doch auch immer unseren Körper, aus dem heraus wir dann ich sagen und der halt auch der Zeit ausgeliefert ist und wo du vielleicht dir nicht alles aussuchen kannst. Und ich denke, das ist jedenfalls bei Stella eindeutig so. Sie ist so eine, sie hätte gerne alles. Sie hätte gerne, ja zumindest ein Kind, denke ich, eine super Karriere, aber die totale Freiheit. Ich glaube, sie hätte wirklich gerne alles. Und das ist gerade für eine Frau, denke ich, auch noch schwieriger als für einen Mann, weil es auch mehr erlaubt ist, alles zu wollen in der Gesellschaft. Und die Loredana denkt sich vielleicht ein kleines Stückchen. Die ist ja eigentlich gar nicht gereist. Sie hat jung geheiratet, war zu Hause, ist das einzige Kind ihrer Eltern, spürt auch eine große Verantwortung den Eltern gegenüber. Die hätte auch eigentlich eine Sehnsucht danach, das nicht zu haben, glaube ich. Aber ich habe schon das Gefühl, sie hat eigentlich weniger Sehnsucht. Also sie ist mehr im Jetzt.
Auch für Sehnsüchte braucht man ja eine Art von Zeit, ne? Das ist mir bei den beiden nochmal aufgefallen. Also Stella hat ja auch die Möglichkeit, überhaupt Sehnsüchte zu entwickeln und sich sozusagen mit denen auseinanderzusetzen. Ich fand das nochmal sehr spürbar, dass auch Sehnsucht eine Kapazitätsfrage auf eine Art ist, ne?
Ja, und wenn sie eine Sehnsucht hat, dann hat sie so die Sehnsucht nach Gesprächen, die nicht mit ihrer Familie stattfinden. Und das gibt ihr dann auch die Stella. Das sieht sie dann, aber das weiß sie zuerst noch nicht. Das entdeckt sie eigentlich als Möglichkeit, diese Gespräche. Und dass sie dadurch mehr über sich selber erfährt oder besser über sich nachdenken kann. Und für mich ist das auch das, was ein Text oder ein Roman heute kann. In einem Text hast du diese Möglichkeit, dich zu finden, deine Sehnsüchte zu entdecken und mit dir ins Gespräch zu gehen. Das ist anders als bei einem Film oder bei vielen anderen Kunstarten, die ich auch sehr liebe. Aber da sehe ich halt auch, das ist dann dieser Raum. Loredana findet in den Gesprächen mit Stella, dann entdeckt sie überraschenderweise, nachdem sich das ein bisschen ändert, doch mehr Raum für sich.
Mhm. Und gleichzeitig hatte ich auch das Gefühl, es ist so sehr, wie es ein Roman über Autonomie ist, vielleicht doch auch einer über Einsamkeit. Stimmt das?
Ja, ich würde sagen, jede Figur ist ab und zu auf ihre Art in dem Buch einsam, auch wenn sie mit anderen zusammen sind. Aber manche sind doch einsamer als andere. Also ich denke, in der Stella steckt schon eine tiefe Einsamkeit. Und da repräsentiert sie auch einen Teil der Gesellschaft, also dieser Gesellschaft, der eigentlich liberalen Gesellschaft, der Menschen, die das Glück haben, dass sie gut bezahlte Jobs haben, an die sie im Grunde fast ortsunabhängig ausführen können. Und was uns jetzt seit der Pandemie so als wirklich großartige Chance erscheint, die es auch ist, aber es bedingt dann auch, denke ich, schon diese tiefe Einsamkeit.
Einsamkeit also, eines der versteckteren, aber sehr wichtigen Themen dieses Romans. Und die nächste Lesung führt zu so einem Moment der Einsamkeit. Stella ist dann nach Tagen im Haus von Loredanas Familie wieder zurück in ihrer Ferienwohnung am Meer. Sie ist allein, wie sie es eigentlich gewohnt ist, wie sie es aber nicht mehr sein möchte.
Die erste Nacht zurück in meinem Apartment schlief ich wie tot. Ganz hatte ich mich auf Loredanas Couch doch noch nicht vom Exzess in der Speisekammer erholt. Als ich erwachte, fand ich mich schwer zurecht. Die Familie fehlte mir, die kleinen Geräusche ihrer morgendlichen Rituale, während ich so tat, als schliefe ich noch. Ich gebe zu, ich habe es genossen, zusammengewürfelt mit anderen. Was ich nie hatte, seit ich von zu Hause ausgezogen war. Da meine Eltern es finanzieren konnten, brauchte ich auch, als ich jung war, nie in einer Wohngemeinschaft oder einem Studentenheim zu wohnen. Was machen Einsame, die nicht allein sein wollen? Sie schauen sich Filme an. Das Erste, was ich tat, als ich an meinen Computer zurückkehrte, war demnach einen Film suchen. Meine E-Mails interessierten mich nicht. Mein Mobiltelefon lud ich nicht auf. Oder doch, ich sollte es aufladen, für den Fall, dass Loredana anrief. Sie würde nie und nimmer anrufen, be real. Ich machte mir einen Kaffee, verdünnte ihn mit heißem Wasser, Milch hatte ich natürlich keine da, nahm die Tasse mit ins Bett, stellte sie auf ein Buch, das ich neben mich legte, nahm den Laptop auf den Schoß und startete den Film meiner Wahl aus der Kategorie Drama Romance. Ich hatte ihn wegen des Screenshots gewählt, der für ihn warb. Eine Frau in einem kurzen roten Mantel von hinten, mit einem Pferdeschwanz und hellen, etwas rötlichen Haaren, unauffälliges Haargummi, schwarze Jeans, eine Schultertasche aus dunkelrotem Kunstleder. Sie geht in einer verlassenen U-Bahn-Station, in der auch alles rot oder schwarz ist, am Gleis entlang. Strahlende Lichter markieren den Rand des Tunnels. Die Geschichte spielt in Rom. Ein Gedanke überrascht mich, während die Anfangsszenen laufen. Das ist also nördlich von da, wo ich gerade bin. Rom lag für mich bisher immer im Süden. Glänzende Espressomaschinen, klirrende Tassen, die Protagonistin arbeitet in einer Bar. Zahllose Leute drängen herein, um zu frühstücken. Sie ist frohgemut, freundlich, schnell. Gibt allen zusätzlich zu Croissant und Kaffee noch ein Stück gute Laune mit. Ich hatte Durst. Ich stoppte den Film, stand auf, holte mir ein Glas Wasser, nahm es mit ins Bett. Das Wasser war zu warm, um trinkbar zu sein. Ich stand nochmals auf, holte Eiswürfel aus dem Tiefkühlfach. Staunte irgendwie darüber, dass die Eiswürfel, die ich, vor wie vielen Tagen eigentlich, ich habe das Zeitgefühl völlig verloren, eingefroren hatte, noch da waren. So schmeckte das Wasser perfekt. Ich schaltete den Film wieder ein. Der Arbeitgeber der Frau mit den rötlichen Haaren ist missmutig. Beutet sie und ihre Kollegin, eine Medizinstudentin mit pechschwarzen langen Haaren, aus. Doch sie scherzt auch mit ihm, hat Verständnis. Er ist unter dem Joch seiner Frau und unter dem Joch der Gesellschaft, die ihn dazu zwingt, eine horrende Miete zu bezahlen für sein kleines Lokal. Folglich kann er sich nicht mehr als 2 Angestellte leisten. Folglich muss die Frau mit dem Pferdeschwanz 7 Tage die Woche arbeiten, am Sonntag allerdings nur halbtags. Sie steht um 5 auf, nimmt den Autobus, dann die U-Bahn. Oft hat der Bus eine Panne, sie kommt zu spät zur Arbeit. Am Monatsende zieht der Chef ihr die zu spät gekommenen Minuten vom Lohn ab. 700 Euro gibt er ihr für einen Monat Arbeit. Sie lebt in der Nähe von Ostia. Sie hat 4 Kinder. Sie hat einen Mann, den sie liebt. Er liebt sie ebenso. Er ist arbeitslos, kümmert sich um die Kinder. Die Nachbarin, eine Tänzerin in Nachtclubs, hilft bei den Hausaufgaben. Sie haben einen Balkon, von dem aus sie das Meer sehen. Ihre Kinder sieht die Protagonistin fast immer nur schlafend. Sie küsst sie, streichelt sie, während sie weiterschlafen. Sie küsst den Ehemann, er ist jung und schön und verständnisvoll. Will mit ihr schlafen, sie ist aber schon eingeschlafen. »Du hast gedacht, eine Frau zu heiraten, dabei war es ein Murmeltier«, sagt sie am folgenden Abend auf dem Balkon. Mir liefen die Tränen übers Gesicht. Ich litt mit der Protagonistin, die mir mehr als wirklich erschien, mit den hunderten Pendlern in dem Bus, der wieder einmal eine Panne hat auf der Landstraße. Alle müssen aussteigen und zu Fuß in der Finsternis am Straßenrand bis zur U-Bahn-Station gehen. Die Frau bekommt Herzprobleme, fällt in Ohnmacht. Der Arzt sagt, wenn ich sie wäre, würde ich sofort mein Leben ändern. Weniger Kaffee trinken, mehr schlafen, weniger arbeiten. Sie spricht mit ihrem Chef, bittet ihn darum, 5 Tage in der Woche arbeiten zu dürfen, sonntags und samstags frei zu haben. Er sagt, du musst dich entscheiden, 7 Tage oder du gehst. Sie geht nicht. Sie geht auch nicht mehr zum Arzt. Sie trinkt weniger Kaffee. Sie küsst ihre Kinder. Sie gehen am Strand spazieren. Sie kauft der ältesten Tochter Geschenke zur ersten Menstruation. Sie wird in der Bar ohnmächtig. Ihr Mann vereinbart einen Arzttermin für sie. Sie weiß, sie wird ihn nicht einhalten, weil sie an dem Tag ihre Kollegin vertreten muss, die eine Prüfung hat, für die sie seit einem halben Jahr lernt. Sie verirrt sich eines Morgens, findet die Bar erst nach langem Suchen. Spätabends geht sie zur U-Bahn-Station. Der Screenshot, der mich für den Film eingenommen hatte, erschien auf meinem Bildschirm. Die U-Bahn kommt, sie kann nicht einsteigen. Sie setzt sich. Sie stirbt auf den schwarzen Sesseln aus Hartplastik. Ruhig. Unauffällig.
Die Schauspielerin Katja Amberger las in der Regie von Irene Schuck. Sonnenspiel ist im Leikam Verlag erschienen und dank der Genehmigung des Verlags können wir Ihnen die Lesung hier im Podcast Buchgefühl anbieten. Ich hoffe, wir haben Ihnen heute wieder Lust gemacht auf einen Roman. Marie Schöss sagt, danke fürs Zuhören. Aber ich will die Autorin Andrea Grill zum Abschluss gern noch fragen, wie lassen Sie Ihre Figuren zurück? Wie fühlen die sich am Ende?
Ich habe sie zurückgelassen mit Hoffnung und mit einer größeren Wärme als am Anfang. Also es ist im ganzen Buch scheint sehr viel die Sonne und es ist tendenziell sehr heiß und vielleicht zu heiß. Aber ich meine auch so eine Wärme zwischen den Menschen. Sie haben beide mehr Verbindung mit dem Leben, mit der Welt, miteinander.
Das Wasser schwappt gegen meine Zehen. Kalt, aber freundlich. Was für eine gute Idee, am frühen Morgen schwimmen zu gehen. Ich werfe mich hinein, tauche, schüttle die nassen Haare, dass es spritzt. Wie die Hunde, die man manchmal aus dem Meer kommen sieht, wenn es sich empfiehlt, schleunigst das Weite zu suchen, damit nicht alles Wasser aus dem Fell auf den Beinen landet. Um warm zu werden, schwimme ich schnell ein Stück, mit angehaltenem Atem. Wenig später ist es herrlich. Stella hat recht. Warum mache ich das nicht täglich?
ARD Sounds.
Ein verarmter Adelssitz, eine stolze Familie und eine Liebe, die nie ganz verstummt ist. Das sind die Zutaten für Jane Austens großen Klassiker Überredung.
Er war zu jener Zeit ein junger Mann von ausgezeichneter Schönheit, verständig, lebendig und Anne ein sehr hübsches Mädchen, voll Anmut, Bescheidenheit, Geschmack und Gefühl. Sie wurden allmählich miteinander bekannt und als sie sich einmal kannten, schnell und feurig verliebt.
Anne Elliot bereut die Entscheidung ihres Lebens. Sie ließ sich überreden, ihre große Liebe aufzugeben. Jetzt kehrt Captain Wentworth zurück, wohlhabend, stolz, verletzt.
Er hatte ihr nicht verziehen. Sie hatte ihn nicht gut behandelt, ihn verlassen und getäuscht und was noch schlimmer war, eine Schwäche des Gemüts dabei gezeigt, die seinem entschiedenen, festen Sinn unerträglich sein musste.
Anne kämpft um eine zweite Chance in dieser großen Liebesgeschichte, die sich über alle gesellschaftlichen Konventionen hinwegsetzt. Doch kann wahre Liebe die Zeit und den eigenen Stolz überwinden? Jane Austens großer Klassiker Überredung. Das komplette Hörbuch. Jetzt in ARD Sounds.